Herzlich willkommen beim Aktivoli Landesnetzwerk.
Hallo.
Guten Morgen.
Guten Tag.
Hallo.
Moin Moin.
Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wir sehen uns im Aktivoli Landesnetzwerk.
Hier sind die Stimmen des Engagements. Der Podcast des Aktivoli Landesnetzwerks. Viel Spaß bei unserer heutigen Folge.
So, dann wollen wir mal loslegen mit der heutigen Folge. Und zwar geht es um freiwilliges Engagement am Puls der Zeit. Das Thema ist ein bisschen auch als Frage gemeint, dazu aber später mehr. Ich bin Charlotte Bäume vom Team der Aktivoli Freiwilligenbörse und ich sitze hier nicht zusammen, sondern am Bildschirm mit Jens Schunk von der LAGFA und Cornelia Springer von dem Engfüllee-Projekt an der Uni Hamburg. Und ich würde sagen, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. Jens, willst du die Gunst der Stunde nutzen und einmal erklären, was die LAGFA überhaupt ist?
Schönen guten Tag, Jens Schunk. Die LAGFA ist die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen. Freiwilligenagenturen, für die nicht wissen, was das ist, sind Einrichtungen, die Menschen beraten und vermitteln, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Das heißt, wenn jemand nicht über persönliche Kontakte Freunde im Verein findet oder so, dann kann er zu einer Freiwilligenagentur gehen und sich darüber beraten lassen, wie man das passende Engagement findet.
Wunderbar, das ist ja gut zu wissen. Und die gibt es tatsächlich auch in jedem Bezirk in Hamburg.
Das ist ja, es gibt 11 Agenturen in Hamburg, also in jedem Bezirk mindestens eine.
Super, dann haben wir das doch jetzt auch mal geklärt, vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, die das noch nicht wussten. Cornelia, Engfüllee an der Uni Hamburg, das ist jetzt natürlich auch nicht auf den ersten Blick so klar. Was macht ihr da? Was machst du da?
Ja, vielen Dank. Engfüllee steht für Engagementförderung durch universitäre Lehre. Das ist ein Projekt, bei dem Studierende aller Fakultäten und aller Fachbereiche teilnehmen können und sich freiwillig engagieren in egal welchem Feld. Da gibt es verschiedene Studienprogramme. Aktuell läuft eins mit dem Titel Ziviles Engagement und Studium verbinden. Und das hält genau das ein, was der Titel auch verspricht. Und ich bin die wissenschaftliche Koordination dieses Projekts.
Sehr schön. Das heißt, wir haben hier jetzt schon mal den Moment genutzt und können schon mal nochmal aufzeigen, vielleicht für den einen oder anderen, dass es Freiwilligenagenturen gibt und dass es eben solche Projekte gibt, um studentisches Engagement auch zu fördern und zu begleiten. Dann machen wir jetzt mal weiter, weil wir haben ja, wie ich eben schon erwähnte, ein Thema für diese heutige Folge. Und zwar geht es um freiwilliges Engagement am Puls der Zeit. Da haben wir den Ausgangspunkt oder den Aufhänger, dass wir diese Aktivoli Freiwilligenbörse, die dieses Jahr stattfindet, ja nun digital machen. Und zwar mit einer neuen Homepage. Und das ist ja doch ziemlich neu. Das ist ein bisschen notgedrungen natürlich jetzt aufgrund des Pandemiegeschehens. Aber nach über 20 Jahren, die Freiwilligenbörse hat immer so stattgefunden, immer in der Handelskammer, immer in einer Präsenzveranstaltung, wo um die 4000 Besucherinnen kommen konnten und an den Ständen sich informieren konnten und sich ein freiwilliges Engagement suchen konnten. Und das ist jetzt anders. Und das zeigt natürlich auch, dass die Aktivoli Freiwilligenbörse wird mit über 20 Jahren jetzt kein neues Projekt ist, keine neue hippe Innovation, aber da eben doch auch jetzt was passiert oder auch passieren musste und wir um die Digitalisierung auch nicht drumherum kommen aufgrund von Corona. Und deshalb möchten wir heute das so ein bisschen nutzen, um uns mal zu überlegen, Mensch, wir gucken bei der Aktivoli Freiwilligenbörse auch immer, erreichen wir eigentlich die potenziellen Freiwilligen, erreichen wir die Organisationen, die Freiwilligen suchen und bringen wir die dann tatsächlich auch zusammen auf der Freiwilligenbörse? Und dann stellt sich auch immer wieder die Frage, gibt es neue Engagement-Themen, die wir irgendwie auch einfließen lassen müssen? Gibt es zum Beispiel sowas wie Kurzzeitengagement oder neue Zielgruppen, die irgendwie im Rahmenprogramm auch ein Angebot finden müssen? Und wie können wir noch weiter unterstützen, damit die BesucherInnen überhaupt auch finden, was sie suchen? Und das ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung, sowieso schon, weil die Zielgruppe ist ja wirklich breit gefächert. Wir wollen, dass alle sich engagieren können und dass alle finden können, was sie suchen. Also Engagement von allen, für alle. Und da müssen wir natürlich auch alle mitnehmen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, so die Jungen und die Alten mit einzufangen. Und das geht ja der ein oder anderen Organisation, dem einen oder anderen Projekt auch so, dass man neben diesem allgemeinen Bedarf, also das tatsächliche Engagement, dann auch noch mit einbedenken muss. Ich nenne das jetzt mal so Zukunftsdenken. Mensch, erreichen wir den Nachwuchs? Sind wir auf den neuen Medien vertreten? Machen wir genug Öffentlichkeitsarbeit, dass die Leute überhaupt mitkriegen, was wir hier für ein Projekt haben und wieso das überhaupt toll und besonders ist und warum das wichtig ist? Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir auch auf der aktiven Freiwilligenbörse haben. Deshalb wollen wir heute mal gucken, jetzt sind wir schon digital hier unterwegs. Was gibt es denn aber allgemein auch für Entwicklungen? Was gibt es für Bedarfe, Herausforderungen, wenn es darum geht, freiwilliges Engagement zu unterstützen und zu fördern? Und deshalb eben der Titel der heutigen Folge. Und da möchte ich dich, Jens, jetzt mal fragen, was kannst du denn da so auf den ersten Blick zu sagen? Wie siehst du das? Was für Beobachtungen machst du aus der Perspektive der freiwilligen Agenturen? Was für Entwicklungen gibt es da?
Ja, unabhängig jetzt, sage ich mal, von Corona. Wir haben ja im Augenblick eine Sondersituation. Und neben all diesen, sage ich mal, schlimmen Entwicklungen hat die Corona-Pandemie natürlich auch etwas mitgebracht, nämlich eben diese Digitalisierung. Wir stellen ja fest, dass sich viele Vereine und Initiativen ganz schnell oder notgedrungen schnell mit neuen Kommunikationsformen ausstatten mussten. Sei es Videokonferenzen, sei es die Kommunikation über andere Kanäle wie Messenger und so weiter. Und das trifft aber auf ein Feld, was sowieso im Umschwung ist. Also wir haben es ja auf der einen Seite mit keiner homogenen Gruppe zu tun, der ehrenamtlich Engagierten, sondern schon immer sehr verschiedene Altersgruppen, sehr verschiedene Interessen. Und gleichzeitig verändern sich die Rahmenbedingungen. Wir merken jetzt, dass gerade jüngere Menschen heute weniger Zeit haben, sich langfristig zu engagieren. Dieses Bedürfnis wird es immer geben. Also ich unterscheide oft so auf Menschen, die sich gerne in Vereinen engagieren, die eine Peer Group haben möchten, die sich langfristig und stabil und immer zum gleichen Termin und das gleiche Thema machen möchten. Das ist etwas, was es gab schon immer. Das ist mit der Vereinskultur ja so entstanden. Und gleichzeitig gibt es natürlich heute das Bedürfnis zu sagen, okay, ich kann nicht so regelmäßig, nicht immer das Gleiche machen, kann ich regelmäßig, kann mich nicht für die nächsten 4-5 Jahre binden. Ich brauche also eher ein kurzfristiges Engagement. Das Bedürfnis ist auch häufig da, zu sagen, wir wollen auch sehen, also ein Ergebnis sehen von dem, was wir tun. Das weist so in Richtung Projektengagement. Das heißt, ich fange ein Engagement an, was eine bestimmte Laufzeit hat und dann sehe ich das Ergebnis. Ich habe ein Ziel erreicht. Dieses Bedürfnis ist da. Und dann natürlich als neue Form eben das digitale Engagement. Also da muss man wissen, digitales Engagement ist ja nicht die Kommunikationsform, sondern ich arbeite vielleicht von zu Hause, im Urlaub und so weiter über digitale oder mit digitalen Mitteln und unterstütze vielleicht einen Verein, indem ich seine Social Media Aktivitäten fördere oder ich baue eine Webseite dafür. Das heißt, ich bin nicht im Verein selber oder treffe mich nicht mit anderen Menschen, sondern kann das von zu Hause aus machen. Das ist im Augenblick, wenn man so ein bisschen verfolgt, was sich so in der Engagementszene so tut, dann ist das ein Punkt, der sehr nach vorne geschoben wird. Ich glaube aber, dass es ein zusätzliches Standbein ist, aber die alten Standbeine, also dieses Projektengagement oder eben auch das dauerhafte, klassische Engagement nicht verdrängen wird. Denn bei ganz vielen Menschen, die sich engagieren, ist eine Motivation ja, sich mit anderen, mit Gleichgesinnten zu treffen, gemeinsam etwas zu tun. Also es etabliert sich da gerade so ein neuer Zweig, der jetzt dazukommt. Der wird auch bleiben. Das ist ja, weil wir einfach heute diese Möglichkeiten haben, sich digital zu engagieren. Aber er wird die alten Zweige nicht verdrängen. Das liegt zum Teil ja natürlich auch daran, dass Vereine und Initiativen sehr unterschiedliche Ansprüche auch an Ehrenamtliche haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der Hospizarbeit arbeite, dann brauche ich jemanden, der erstmal eine Ausbildung macht, der länger dabei ist, der das Team kennt, ja, der sehr viel Expertise mitbringt. Das kann man nicht mal eben machen. Oder wenn ich im Altersheim arbeite, aber auch viele andere Dinge brauchen einfach ein langfristiges, zuverlässiges Engagement. Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, das sind alles Sachen, die man nicht für einen kurzen Zeitraum machen kann. Und gerade auch in den Bereichen, wo es eben um Beziehungsarbeit geht, wie gesagt, mit Kindern oder mit Senioren, da dauert es ja auch oft erstmal, bis man angekommen ist, bis man Beziehungen aufgebaut hat. Das sind Dinge, da braucht es ein langfristiges Engagement und das sind oft die Bedürfnisse der Einrichtung auch. Also dieses Engagement wird nicht verschwinden. Aber eben mittlerweile diese drei Trends Und die Herausforderung sehe ich auch eher bei den Einrichtungen zu sagen, okay, wie können wir denn Engagementformen eigentlich entwickeln, die diesen Bedürfnissen entsprechen? Klassisches Engagement, das ist es meistens schon oder seit längerem, aber zum Beispiel so ein Projektengagement, das ist etwas, was für die Einrichtung natürlich aufwendiger ist. Ich muss also ein Event sozusagen organisieren oder eine bestimmte Zeit abwickeln. Und digitales Engagement, auch da fehlt manchmal noch den Einrichtungen das Know-how oder die Technik. Das heißt, dort müssen sich Einrichtungen eigentlich bewegen. Wir als Freiwilligenagenturen versuchen allen, möglichst für alle drei Bereiche Engagementangebote zu finden. Wir machen über ein Newsletter, über verschiedene Messenger, bieten wir ein Tagesengagement an, wo man sich sozusagen aussuchen kann. Man guckt einfach rein, man kriegt eine Message und sagt, ach Mensch, nächsten Samstag findet das und das statt. So einen Tag kann ich mich mal engagieren. Also da versuchen wir diese neuen Bedürfnisse auf die einzugehen.
Du hast jetzt gerade angesprochen, also diese allgemeine Entwicklung, diese drei Trends, die wir da sehen. Und dann geht es natürlich auch aus der Perspektive der Freiwilligenagenturen immer um Sichtbarkeit. Also dass ihr sozusagen anbietet, dass Menschen überhaupt auch finden können, wonach sie suchen. Möchtest du einmal noch eingehen, was natürlich gerade am sichtbarsten ist, sind diese Entwicklungen durch Corona. Was habt ihr da als Freiwilligenagenturen getan? Ihr habt ja ein neues Projekt auch ins Leben gerufen.
Ja, natürlich gerade jetzt während der Corona-Pandemie ist zum Beispiel eine Beratung in den Freiwilligenagenturen ja gar nicht möglich. So einfach aus Hygieneschutzmaßnahmen. Und die neuen digitalen Medien bieten natürlich für nicht nur für uns, sondern für viele Vereine und Initiativen die Möglichkeit, für sich zu werben. Etwas, was man, ich sag mal, wir sind nicht in der Lage, eine riesen Plakatkampagne in der Stadt zu machen. Flyer sind eigentlich auch heutzutage nicht mehr das Mittel der Wahl. Das heißt, ich muss irgendwie im Netz präsent sein, sei es über die sozialen Medien. Das muss man natürlich dann auch dementsprechend die Kapazitäten haben, um das umzusetzen. Und mittlerweile gibt es eben Wege, wo Menschen sich direkt im Netz für ein Engagement melden können. Das ist eben, in diesem Fall haben wir als Freiwilligenagentur die Corona-Nachbarschaftshilfe eingerichtet. Das heißt, Menschen gehen auf die Webseite, geben ihre Daten ein, natürlich im Rahmen des Datenschutzes, und können sich sozusagen einfach so anmelden. Das bringt auch Schwierigkeiten mit sich, aber im Grunde genommen ist es erstmal ein sehr schneller Weg, sozusagen zu einem Engagement zu kommen. Diese Menschen vermitteln wir dann zu Menschen, die Hilfe benötigen. Das heißt, für eine Einkaufshilfe oder einen Arztbesuch oder man führt die Hunde aus von Menschen, die gerade in Quarantäne sind. Und dieser Trend zur Nachbarschaftshilfe, der ist ja ungebrochen. Das sieht man natürlich auch an vielen neuen Initiativen und Projekten, die also dieses lokale Engagement besonders im Fokus haben. Denn auch das ist ein Bedürfnis, nicht nur etwas allgemein zu tun, sondern vielleicht auch wirklich im lokalen Raum, um seine Nachbarschaft zu unterstützen. Das passt auch in die anderen drei Engagementformen rein, ist aber nochmal so eine spezielle Sache. Es gibt da mehrere Webseiten, die sich darauf spezialisiert haben, wo es wirklich um dieses lokale Engagement geht.
Und habt ihr euch da schon Gedanken gemacht, wird das weiter bestehen bleiben, auch über Corona hinaus? Wie wollt ihr damit umgehen?
Ja, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass sich viele ältere Menschen bei uns melden in dieser Corona-Nachbarschaftshilfe, deren Bedarfe aber eigentlich mit Corona nichts zu tun haben. Was dort nochmal deutlich ist, aber diesen Trend sehen wir schon seit Jahren, ist, dass es eine Lücke im Hilfesystem gibt. Das heißt, jemand braucht Unterstützung, hat aber noch keinen Pflegegrad. Oder kommt da nur schwer ran, wohnt aber allein zu Hause und braucht Unterstützung. Wir müssen immer genau abgrenzen, ist das eigentlich noch eine Tätigkeit für Ehrenamtliche oder müssen wir hier eine Verweisberatung machen? Aber wir sehen, dass es dort eine Lücke gibt einfach an Hilfesystemen, die teilweise auch nicht mit Ehrenamtlichen aufzuheben ist. Aus diesem Grunde möchten wir auch dieses Projekt auch nach Corona weiterführen, weil da geht es ja stark um punktuelles Engagement. Das heißt, ich brauche ja zum Beispiel nur mal jemand, der mich einmal zum Arzt begleitet. Oder ich brauche jemand, der mir mal auf den Rechner guckt und mir was einrichtet. Oder ich brauche jemand, der mir mal ein Regal anschraubt. Das sind ja Sachen, ich kann keinen Handwerker bestellen, sozusagen nur um ein Regal anzubringen. Das ist viel zu teuer. An wen wende ich mich einfach? Und wir versuchen zumindest dort dann Freiwillige und ältere Menschen zusammenzubringen. Wir kriegen natürlich auch solche Anrufe wie, ich brauche eine Haushaltshilfe. Das können wir mit Ehren oder können und wollen wir mit Ehrenamtlichen nicht abdecken. Da müssen wir dann eine Verweisberatung machen.
Verstehe. Das ist ja auf jeden Fall spannend, da auch nochmal zu sehen, dass es eben allgemeine Entwicklungen gibt, aber eben auch hier wieder aktuelle, punktuelle, kurzfristige Reaktionen, wie man dann versucht, mit dem Bedarf umzugehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zu dir, Cornelia. Wir haben ja auch gemerkt jetzt gerade, es gibt schon vielleicht das ein oder andere Spannungsfeld, auch was kann abgedeckt werden, wo ist ein Bedarf oder eben auch innerhalb von einer Organisation, Mensch, das eigentliche Engagement, da brauchen wir auch schon ganz viel Zeit, die Mittel sind begrenzt, die Ressourcen sind begrenzt und gleichzeitig müssen wir irgendwie gucken, wie wir überhaupt die Öffentlichkeitsarbeit voranbringen, wie wir am Puls der Zeit sind. Das ist ja schon mal ein Spannungsfeld. Kannst du vielleicht für uns ein bisschen einordnen, weil wir jetzt ja auch schon noch auch auf die Corona-Situation eingegangen sind, was für Spannungsfelder entstehen denn da im Bereich des freiwilligen Engagements?
Ja, kann ich sehr gerne machen. Du sprichst von Spannungsfeldern, da gibt es natürlich ganz viele. Wir müssen Corona ja als eine Krise betrachten und das wurde sie auch von Anfang an. Und hat Politik, Verwaltung und eben auch Zivilgesellschaft vor immense Herausforderungen gestellt. Das ist tatsächlich so, dass die Pandemie wörtlich zu verstehen ist und von den Maßnahmen der Eindämmung natürlich auch die ganze Bevölkerung betroffen war. Das heißt, es gab keinen Lebensbereich und keine Bevölkerungsgruppe, die irgendwie außen vor geblieben wäre. Wir erinnern uns, glaube ich, alle noch zurück an die leer gekauften Nudelregale und die Knappheit der Hygieneartikel und der Desinfektionssprays, die Frage, ob das Klopapier reichen wird. Das sind alles so Bilder, die wir im Kopf haben und die wir mit der ersten Jahreshälfte 2020 verbinden. Das war so eigentlich eine sehr brachiale Zunahme von Egoismen, die wir da beobachten konnten. Und auf der anderen Seite aber, Jens hat das ja angedeutet, einen unglaublichen Zuwachs an solidarischem Verhalten und an völlig uneigennützigen Aktionen. Zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch zahlreiche Einzelpersonen haben auf diesen Mangel, auf diesen Bedarf reagiert und zum Beispiel im Akkord freiwillig Masken genäht oder Gabenzäune eingerichtet für bedürftige Menschen. Es gab ein riesengroßes Angebot an Soli-Veranstaltungen, um Spenden zu sammeln für bedürftige Menschen oder auch um NGOs zum Beispiel der Seenotrettung zu unterstützen. Über Online-Plattformen, Jens hatte das ja erwähnt, wurden Freiwillige an Menschen vermittelt, gematcht mit Leuten, die Unterstützung brauchten, zum Beispiel beim Einkaufen oder bei anderen alltäglichen Besorgungen. Und das ist eine unglaubliche Bewegung, die durch diese Krise bedingt initiiert wurde. Es gibt da unzählige Beispiele, ich will da gar nicht zu sehr drauf eingehen. Zugleich ist es in dieser Krisenzeit aber ähnlich wie in anderen auch, so dass soziale Ungleichheit immens verstärkt wird, weil das Frappierende ist, dass Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, aber auch Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, in Krisenzeiten noch zusätzlich benachteiligt werden. Ein Beispiel sind obdachlose Menschen, die in der Mehrheit ja auch aufgrund von Vorerkrankungen zur sogenannten Risikogruppe zählen, die auf der Straße nicht nur schutzlos der Infektionsgefahr ausgesetzt sind, sondern die auch zusätzlich darunter zu leiden hatten, dass ihre Versorgungsstrukturen komplett zusammengebrochen sind und sie dadurch wirklich existenziell bedroht waren. Es gab keine Fußgänger mehr, die irgendwie Spenden an die Obdachlosen verteilt haben. Die Einrichtungen mussten größtenteils schließen und haben erst peu à peu wieder den Betrieb aufgenommen. Das war eine wirklich sehr, sehr anstrengende Lage für die Menschen, die auf der Straße lebten. Jetzt befinden wir uns gerade mitten in der sogenannten zweiten Welle. Wir haben Winter, die Menschen finden keinen Unterschlupf. Ich muss das nicht weiter ausführen, wie sehr sich die Lage zusätzlich verschärft. In der ersten Jahreshälfte 2020 gab es darüber hinaus noch sehr beunruhigende und auch verstörende Entwicklungen in Deutschland. Viele Menschen haben sich von den Maßnahmen, die die Politik zur Eindämmung der Pandemie ergriffen hat, eingeschränkt gefühlt. Und auch jetzt demonstrieren noch Menschen gegen die Maskenpflicht, während sie vorgeben, sich für die Verteidigung der Grundrechte einzusetzen. Ich will an der Stelle gar nicht zu weit ausholen, aber die Dynamik, die durch Verschwörungsideologen und Verfassungsgegner entstanden ist, ist super gefährlich und bedroht die demokratische Grundordnung unserer Gesellschaft. An der Stelle wird Corona, wird die Krise und werden auch die Schutzmaßnahmen instrumentalisiert, um verfassungsfeindlichen Parolen und Einstellungen eine Bühne zu bieten. Und da eröffnet sich ein weiteres Spannungsfeld.
Das heißt, um an dieser Stelle jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, wir sehen von dem, was Jens uns erzählt hat und aber eben auch du, Cornelia, gerade, wir sehen eben diese verschiedenen Dynamiken, diese verschiedenen Spannungsfelder, die eben auch durch eine Krise dann nochmal sichtbarer werden. Wir sehen eben Egoismen, aber wir sehen auch Hilfswellen. Wir sehen Leute, die mit anpacken und eben gucken, wo sie jetzt unterstützen können. Und da möchte ich gerne den Bogen an dieser Stelle nochmal hinbekommen zu der tatsächlichen Unterstützung von freiwilligem Engagement. Wie können wir das fördern? Cornelia, kannst du da von deinen Erfahrungen nochmal mit deinen Studierenden, vielleicht auch jetzt gerade in diesem besonderen Corona-Semester, klingt immer blöd jetzt, aber in diesem besonderen Semester, berichten, wie das mit deinen Studierenden war, was für Projekte haben die Studierenden gefunden und sich dort engagiert? Was kannst du da berichten?
Ja, Corona-Semester ist tatsächlich ein Terminus, den wir viel bemühen. Corona-Semester bedeutet digitales Semester, bedeutet digitale Lehre. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ganz viele Studierende, die für das Seminar schon bevor der Lockdown kam, angemeldet waren, sich wieder abmelden und sagen, das ist mir alles zu viel, ich bin auch mit der Krise komplett überfordert. Und das Gegenteil war eigentlich der Fall und da lässt sich sogar eine Parallele der Bewegung auf die gesamte Zivilgesellschaft bezogen beobachten, nämlich dass das Engagement und die Bereitschaft, sich zu beteiligen, der Gesellschaft was zurückzugeben, in der Krise irgendeinen Beitrag zu leisten, immens hoch war und die Studierenden das auch schriftlich und mündlich in den Sitzungen immer wieder artikuliert haben, dass sie nach einer Beschäftigung suchen, die sinnhaft ist und wo sie sich tatsächlich ja aufgefangen, aufgehoben fühlen und genau am richtigen Ort ihren Beitrag leisten und ihre Fähigkeiten so einbringen, wie die Gesellschaft das von ihnen braucht. Ich musste an der Stelle komplett umdisponieren. Also alle PartnerInnen, die ich im Vorfeld rekrutiert hatte, waren nicht mehr greifbar, sondern waren damit beschäftigt, ihre Angebote zu digitalisieren oder in irgendeiner Form diesen Lockdown zu überwinden, sodass wir da Teamwork geleistet haben und die Studierenden sich selber auch auf die Suche begeben haben und ganz, ganz stark Kontaktaufnahmen vorangebracht haben zu verschiedenen Einrichtungen und Projekten. Was dabei rausgekommen ist, finde ich, ist ein unglaubliches Portfolio an Möglichkeiten, sich zu engagieren, trotz Krise und trotz Lockdown. Da war ich selber total überwältigt. Jens hatte das ja angesprochen, dass die Möglichkeiten digitalen Engagements stark zugenommen haben. Über solche Nachbarschaftsplattformen ist die Teilnahme natürlich auch möglich. Das war jetzt für meine Studierenden nicht drin, weil wir auf kontaktloser Lehre das Sommersemester veranstaltet haben. Das heißt, die waren nicht berechtigt, physischen Kontakt mit Menschen zu suchen, sondern möglichst alles vom Homeoffice aus. Und trotzdem haben sich aber ganz, ganz viele Projekte an der Stelle ergeben. Natürlich in einem bewährten Format von Homeschooling, also Nachhilfe anzubieten für SchülerInnen, deren Eltern mit dem Homeschooling und Job nebenbei überfordert sind. Das ist ein Bereich, wo sich ganz viele engagiert haben, aber auch in der Begleitung von Menschen mit Fluchtgeschichte, die zum Beispiel auf Wohnungssuche sind. Also die Bewältigung von Schriftverkehr oder die Anfrage bei Baugenossenschaften kann man sehr gut von zu Hause aus machen. Einige haben sich sogar selber Projekte ausgedacht und haben die dann auch umgesetzt. Da entwickeln sich kleine verstetigbare Ideen sogar. Zum Beispiel ein großes Projekt mit einem Bildungsangebot über Wohnungs- und Obdachlosigkeit für Menschen, die sich mit der Thematik noch nicht viel beschäftigt haben, sodass asynchrone Bildungsmaterialien auf einer Plattform gesammelt werden. Das Projekt heißt Kein Dach überm Kopf. Da sind die Studierenden ganz, ganz engagiert dabei. Ist auch nahezu ausschließlich digital möglich gewesen. Und was in den Ausführungen von Jens aber deutlich wurde, dass die Möglichkeit, sich kurzfristig zu engagieren, ein unglaublicher Trend ist, dass sich bei den Studierenden auch, also es ist tatsächlich bedingt auch durch die biografische Situation, dass man selten weiß, was im nächsten Semester kommt, selten damit rechnen kann, über einen langen Zeitraum in einer Stadt zu sein, dass da die Krise und die Möglichkeit, sich überregional zu engagieren, unglaubliche Chancen eröffnet hat. Also auch ein langfristigeres Engagement auf dem Feld wieder möglich wird, wenn man zum Beispiel einen Tandempartner oder eine Tandempartnerin in einer ganz anderen Stadt begleitet und das auch über einen längeren Zeitraum. Und ich habe aber auch ganz viele dabei, die durchaus so einem klassischen und traditionellen Engagement nachgehen, zum Beispiel sich bei den Pfadfindern engagieren und da Freizeiten veranstalten oder selber sogar Vereinen vorstehen und dieses Wissen und diese Erfahrungen dann mit den anderen KommilitonInnen teilen. Das heißt, wir haben da einen Umschlagplatz von Themen und von ja auch gesamten gesellschaftlich relevanten Herausforderungen und Aufgaben in der Gruppe, was für meinen Begriff weit überdurchschnittlich war.
Ja, das heißt, da sehen wir aber auch wieder, es gibt parallele Entwicklungen, eben wie du es auch gerade schon genannt hast. Es gibt eben dieses kurzfristige Engagement, eben aber auch dann diese klassischen, traditionellen Formen, so wie Jens das ja auch schon anklärten. Und Cornelia, du sagtest, es gibt teilweise sogar auch Projekte, die dann sozusagen verstetigt werden können. Das heißt, wir sehen so ein bisschen die Verschränkung der Entwicklung, dass die auch nicht jetzt sozusagen getrennt von da laufen, sondern sich vielleicht auch wieder verbinden können. Jens, ist das so, dass manche Projekte, manche Organisationen eine Weile sozusagen auch unterstützende Strukturen brauchen, aber dann sich das vielleicht auch nochmal wieder ändert später?
Ich muss vorweg einmal sagen, wir haben das ja 2015 gesehen, geflüchtete Menschen waren sozusagen in allen Medien, jetzt durch Corona eben auch nochmal diese Problematik. Wir stellen natürlich mal fest, dass sich dieser Trend zum ehrenamtlichen Engagement auch nicht loslösen lässt von einer Öffentlichkeit. Das heißt, man sieht ein Problem und möchte helfen. Und zum Beispiel das Winter-Nothilfe-Programm, da sind die Zulaufzahlen, sobald es kalt draußen wird, enorm. Das heißt, wir sind angewiesen auch auf eine Öffentlichkeit, die darstellt, was für Probleme es in der Gesellschaft gibt. Dann in solchen Fällen sprießen oft, und das ist ganz toll, viele Initiativen, die keine Rechtsform haben, sondern wo sich Menschen zusammentun, die sprießen wie Pilze aus dem Boden, leisten ganz tolle Arbeit. Aber diese mediale Öffentlichkeit, die verschwindet ja irgendwann wieder. Und dann tritt so ein Prozess ein, wo diese Initiativen vielleicht sehr schnell gewachsen sind und eigentlich Strukturen entwickeln müssen. Das heißt, wer ist Ansprechpartner, wer organisiert bestimmte Arbeiten und so weiter. Und da kommen dann oft neue Strukturen rein. Es braucht vielleicht eine neue Finanzierung. Es braucht vielleicht auch andere Wege, Freiwillige zu finden, weil diese Öffentlichkeit aufgehört hat. Da kommen oft die Freiwilligenagenturen ins Spiel, die dann versuchen, dementsprechend auch zu unterstützen, zum Beispiel auch Wege aufzuzeigen. Wo gibt's eine Stiftung, die Mittel bereitstellt? Wo kann man was beantragen? Wie finde ich eigentlich Freiwillige, wenn mein Thema gar nicht mehr so hip ist, sage ich mal in Anführungsstrichen? Das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern es gibt ja so Trends auch immer. Die sind eben durch die aktuellen Entwicklungen der Gesellschaft eben auch beeinflusst. Und diese allgemeinen Trends, engagiere ich mich eher klassisch oder mache ich es digital oder mache ich es eher in Projektarbeit, die hängen ja sehr stark davon ab, was für eine Motivation ich überhaupt habe oder welche Rahmenbedingungen ja gelten. Also wie viel Zeit habe ich, muss ich flexibel bleiben, weil ich meinen Wohnort wechseln muss und so weiter und so fort. Und wir haben es ja bei den Freiwilligen, wie gesagt, nicht mit so einer homogenen Gruppe zu tun, sondern mit sehr unterschiedlichen Menschen. Und deswegen werden diese Stränge auch immer bleiben. Aber die Initiativen selber, die stelle ich fest, unterliegen eben auch so einem Wandlungsprozess. Das hat oft was mit Wachstum zu tun und wie gesagt mit dem Thema.
Und letztendlich hängt es ja aber doch dann auch immer wieder davon ab, wie sichtbar, wie oft, was es eben auch als Öffentlichkeit benannt, sozusagen, wie sichtbar ist ein Thema, weil sonst brauche ich mir die nächste Frage gar nicht stellen, wie viel Zeit habe ich, wenn ich gar nicht sozusagen sehe, wo könnte ich denn mit anpacken, nenne ich das jetzt mal so ein bisschen salopp. Cornelia, hast du da Erfahrungen gemacht, wo du auch immer wieder vielleicht ein bisschen überrascht warst? Weil das Schöne ist ja, du kriegst über deine Studierenden ja mit, was für Projekte es überhaupt gibt. Und das ist ja häufig so, dass man das gar nicht alles weiß. Also Hamburg ist ja sehr groß und es gibt unglaublich viele tolle Projekte. Und da ist ja immer mal wieder auch eine Überraschung dabei. Und wenn es um das Thema Sichtbarkeit eben geht, gab es da die ein oder andere Überraschung, wo du dachtest, Mensch, das klingt vielleicht, ich sag's jetzt mal, verstaubt, auch nicht despektierlich gemeint, sondern aber eben, es hat nicht so eine große Öffentlichkeit gehabt und deshalb hat man es nicht mitbekommen?
Ja, also ein ganz herausragendes Beispiel war für mich auf jeden Fall das Engagement bei den PfadfinderInnen. Da dachte ich, das gibt's irgendwie gar nicht mehr. Ich habe aber auch jetzt in diesem Wintersemester wieder eine Studentin, die sich bei einer anderen Organisation, also in einem anderen Verband sozusagen, engagiert. Das klingt total verstaubt, ne? Aber ich habe auch welche, die im ASB sind oder beim Technischen Hilfswerk, also ganz alteingesessene Organisationen und Verbände, die natürlich, kriegt das ganz viel mit, immer nach jungem Nachwuchs suchen und werben, aber wovon man so überhaupt kein Bild hat. Also worin besteht dann die konkrete Tätigkeit da vor Ort, wenn man sich dieser Gruppe oder diesem Verein, diesem Verband anschließt? Und das ist auch tatsächlich für mich jedes Mal ein großer Lernerfolg, zu hören, welche Tätigkeiten die Studierenden dann konkret ausüben, auch wie so ein Organigramm aussieht von den einzelnen Organisationen, wer welche Aufgaben übernimmt, was erforderlich ist hinsichtlich Vernetzung, hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit. Das sind sehr komplexe Gebilde in der Mehrheit und hat überhaupt keine Verwandtschaft mit diesem spontanen, kurzfristigen Engagement, wie das zum Beispiel 2015 der Fall war, als ganz, ganz viele Organisationen aus dem Boden heraus irgendwelche Initiativen ergriffen haben und Kleiderspenden gesammelt und riesengroße Messe- und Lagerhallen umfunktioniert für logistisch hochkomplexe Unternehmen. Das aber dann wieder in sich zusammenfällt und wieder verschwindet vom Markt sozusagen und nicht das freiwillige Engagement oder die Landschaft des freiwilligen Engagements dann langfristig prägt, sondern es sind Verbände, die irgendwie zu den Grundsäulen unserer zivilgesellschaftlichen Landschaft gehören und wo man nicht vermutet, dass ein spannendes, hippes, junges Engagement überhaupt möglich ist. Aber da haben wir uns alle eines Besseren belehren lassen.
Ja, das ist ja echt spannend zu hören. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen, wir wollen ja auch, dass der Podcast jetzt nicht zu lange wird, wenn wir es nochmal zusammenbringen wollen. Wir haben also immer wieder Organisationen, Projekte, wo der Bedarf unglaublich groß ist, die Menschen brauchen, die sich engagieren wollen, die aber auch dann ein bisschen in der Verantwortung vielleicht auch stehen, dass sie es schaffen, dass sie auch gesehen werden oder beziehungsweise Verantwortung dann auch bei uns als Aktivo, die Freiwilligenbörse oder eben bei den freiwilligen Agenturen dazu unterstützen und mitzuhelfen, dass eine Öffentlichkeit entsteht für bestimmte Projekte und Themen. Würdest du da so mitgehen, Cornelia, oder siehst du noch Verantwortung irgendwo anders auch, damit wir sozusagen weiter viel freiwilliges Engagement haben?
Also ich sehe die Verantwortung ganz stark bei den Leuten, die sich engagieren wollen. Also wenn ich meine jungen Menschen im Seminar frage, was habt ihr denn vor, was stellt ihr euch denn vor für dieses Semester, dann haben ganz viele einfach überhaupt keine Idee und keine Orientierung, wollen sich aber einbringen, sonst hätten sie sich nicht zu diesem Seminar angemeldet. Und das ist für mich schon eine Ernüchterung zu sehen, dass manche seit Jahren planen, sich irgendwie zivil zu engagieren, aber nicht im leisesten einen Anlauf unternommen haben. Und das hat mit Sicherheit strukturelle Gründe, aber auch einfach, ja, es ist ein bisschen Faulheit mit dabei. Ne? Ich müsste da auf eine Webseite gehen und von meiner Seite ist es eher die Pflicht einer Information. Das heißt, die entsprechenden Links und Portale zu nennen oder einen Hinweis auf die Freiwilligenagenturen zu machen, wo sie sich sogar beraten lassen können und entsprechend ihrer Qualifikation und ihres Vorwissens, aber auch ihrer persönlichen Neigungen das perfekte Engagement vermittelt bekommen. Und da sind ganz viele immer sehr positiv überrascht und kommen aber auf dem Weg dann endlich auf den Pfad. Und das ist auch was für mich Corona ganz deutlich gezeigt hat. Unheimlich viele Menschen haben das wirklich schon lange vor und bekommen aber in dem Alltagstrott das einfach nicht auf die Kette, sich nach einem Engagement umzugucken. Und jetzt haben sie diesen Raum und diese Luft, sich mal selber zu orientieren und auch nach innen zu horchen und zu schauen, was sind denn so die Themen, die mich im Leben beschäftigen und wo ich mich einbringen will. Und da, ja, ich sehe die Verantwortung bei den Freiwilligen ganz, ganz, ganz stark. Und wenn ich den Turn noch machen darf, natürlich auch bei Einrichtungen, die irgendwie sich mit Bildung beschäftigen, also Science-Hochschulen oder auch Schulen, das bewährte Format des Service Learning, wo integriert in den Unterricht SchülerInnen und StudentInnen die Möglichkeit bekommen, sich freiwillig zu engagieren und durch die Seminarveranstaltung oder durch den Schulunterricht darin begleitet werden, darin bestärkt werden, die Möglichkeit der Supervision und der Reflexion bekommen. Das ist eine riesengroße Chance, die unser Bildungssystem hat und meines Erachtens noch viel zu wenig nutzt, um diesen jungen Nachwuchs in allen Themen und Engagementfeldern der Gesellschaft weiter zu fördern und zu stärken.
Ja, das ist doch fast schon ein schönes Abschlusswort. Das möchte ich jetzt fast nur noch ein bisschen erweitern. Das heißt, wir können hier jetzt aus dem Podcast rausgehen. Ja, mit nochmal dem Hinweis, natürlich war das jetzt nur ein Ausschnitt. Wir könnten hier, glaube ich, jetzt noch eine ganze Weile weiterschnacken. Aber vielleicht können wir eben rausgehen mit einem, ja, ich möchte fast sagen, Appell. Also nochmal an diejenigen, die sich engagieren wollen, da auch in die Puschen zu kommen, sage ich jetzt mal. Und eben zu gucken und dass wir unseren Teil dann auch der Verantwortung mittragen. Es gibt diese Angebote, die Freiwilligenagenturen, wir haben es jetzt in dieser Folge gehört, oder eben auch Projekte, wo studentisches Engagement gefördert wird oder eben auch noch Dollar zu fördern ist. Das nehme ich jetzt hiermit auf an der Stelle. Oder eben auch die aktive Freiwilligenbörse. Also wir wollen das freiwillige Engagement unterstützen, weil es eben so wichtig ist für unser Miteinander. Und ich denke, nochmal zurückzukommen zu dem Titel, also freiwilliges Engagement am Puls der Zeit. Wir können festhalten, freiwilliges Engagement ist zeitlos, ist also immer am Puls der Zeit, weil es immer für unser Miteinander wichtig ist. Und es wird eben teilweise in solchen Zeiten jetzt nochmal sichtbarer. Deshalb mal der Aufruf, liebe Leute, engagiert euch, sucht euch auch wirklich was. Es gibt viele Angebote inzwischen und jetzt auch unsere neue Online-Plattform. Wir sind gespannt, wie das dann läuft auf aktivoli-börse.de. Wir haben da jetzt natürlich digital ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Filterfunktionen, wo man ganz schnell sich durchklicken kann, was man eigentlich möchte, was man sucht und auch eine Art Guide, wo man wirklich auch mit kleinen Fragen schon gleich eine vorgefilterte Version bekommt, damit man gar nicht so lange so unübersichtlich suchen muss. Und dann gibt es natürlich am 14.02.21 die tatsächliche virtuelle Börse, wo dann auch die virtuellen Stände, also per digitale Räume, aufgemacht werden und man ganz einfach ins Gespräch kommen kann. Und ja, deshalb hoffe ich, dass da so viele wie möglich schauen und vorbeigucken, weil es einfach wichtig ist. Ich denke, das könnt ihr jetzt beide so mit unterschreiben. Ich danke euch ganz herzlich für eure Beiträge in diesem Podcast.
Danke dir für die Einladung.
Gerne.
Auf Wiedersehen.
Das war die heutige Folge des Podcasts der Stimmen des Engagements, der Podcast des Aktivoli-Landesnetzwerkes in Hamburg. Mehr über das Landesnetzwerk unter www.aktivoli.de. Und nun tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich drauf. Bis bald und tschüss.